Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues mit Arndt Kovas und heute dem Kontrabassisten Dominik Wagner. Ja, prima, dass es klappt heute hier in Berlin. Und du hast gestern noch gespielt in der Philharmonie, hast du mir gerade erzählt.
Genau. Das war gemeinsam mit Anne-Sophie Mutter. Zum ersten Mal habe ich in dem Saal gespielt. Unglaublich. Also ich bin sehr beeindruckt.
Ja, du lernst jetzt so nach und nach die großen Säle kennen. Ne? Es gibt schon eine ganze Reihe von richtig tollen Sälen in der Welt.
Ja, na, ich meine, ich habe zum Glück schon in vielen Sälen auch schon vorher gespielt. Also da, ja, es ist interessant zu sehen, wie jeder Saal eine eigene Atmosphäre, ein eigenes Leben irgendwie hat und auch aus einem etwas anderes rausholt dann.
Ist es tatsächlich so?
Ja, absolut. Auch was anderes verlangt, sagen wir es. Es ist nicht immer nur ein freiwilliges Herausholen, sondern auch ein bisschen ein Abspüren von dem, was tatsächlich notwendig ist.
Dann. Aber wie kann man sich das vorstellen, so als Nicht-Profi oder als Laienmusiker, wo man vielleicht noch nicht so in diese Feinheiten reinkommt? Was macht den Unterschied?
Einfach beinahe die Akustik natürlich. Also, und natürlich, dann ist es aber auch nochmal schwer abzuschätzen, weil es dann oft mit Publikum sowieso ganz anders klingt. Aber es ist einfach, manche sind dann total schwammig und dann braucht man für gewisse Register harte Artikulationen. Manche sind aber dann eher trocken und dann natürlich auch in den Bassregistern ist es nochmal extrem. Da sind manche, da reagiert das so unterschiedlich. Also das ist eine eigene Wissenschaft für sich. Ich meine, es gibt ja auch die ganzen schönen Messungen von den verschiedenen Sälen, wie das dann mit Publikum und ohne, in welchem Register, welche Frequenz gut trägt oder schlecht und so weiter. Das ist eigentlich sehr faszinierend.
Ja. Ich habe mal vorweg geguckt in Wikipedia, man macht sich immer schlau, wenn man so ein Interview führt, und wenn man da Dominik Wagner eingibt, dann tauchen zwei Menschen auf, nämlich ein Jazz-Trompeter und ein Kabarettist, von dem ich gestehen muss, die ich beide nicht kenne. Aber du hast noch keinen Wikipedia-Eintrag, ne? Wie kommt man zu so einem Wikipedia-Eintrag? Ich meine, du bist zwar S24, hast aber schon eine Menge auf die Beine gestellt und ich war doch sehr überrascht, dass du da noch nicht drin bist.
Naja, man kann das ja selber machen, theoretisch, aber man sollte das nicht. Ich habe keine Ahnung, ich muss gestehen, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt.
Sprich vielleicht für dich, würde ich mal sagen. Du giltst ja so als die Kontrabass-Hoffnung schlechthin, zumindest liest man sowas ab und zu mal.
Na, ich muss sagen, es gibt ja mittlerweile doch einige sehr, sehr, sehr starke Bassisten. Also im Solistischen, im Orchester sowieso. Also da ist es ja eine lange Tradition, das ist ja nochmal ist eine ganz andere Welt. Aber auch Solisten gibt es am Bass immer mehr, die wirklich fantastisch spielen, die auch tolle Projekte auf die Beine stellen. Das ist also nicht so, dass ich da der Einzige bin, der da pusht in die Richtung.
Wobei sich natürlich die Frage stellt, woran liegt das? Wie kommt plötzlich so der Bass? Ich meine, es gab ja immer mal wieder so ab und zu ein paar Leute, die in der Klassik solistisch aufgetreten sind. Aber oft war das ja ganz so, dann haben die eine Platte gemacht als Solist, haben irgendwie eine Tournee gemacht oder sonst irgendwas und sind aber sehr schnell wieder verschwunden. Nicht, weil sie zu schlecht waren, sondern weil irgendwie die Aufmerksamkeit weg war.
Ja, das hat alles sehr viele Gründe natürlich. Ja. Zum einen, es gab natürlich immer Ausnahmetalente am Bass, so wie das bei jedem Instrument. Ich finde, man kann das gut vergleichen. Es gab dann mal einen Oesterreich auf der Geige und einen Heifetz und so. Aber der Durchschnitt war damals natürlich nicht mehr ansatzweise da, wo wir jetzt sind. Aber diese Ausnahmetalente, die auch nach heutigen Standards immer noch phänomenal wären oder sind, die gab es immer und genauso auch am Bass natürlich. Nur nicht in so einer Häufigkeit wie jetzt auf der Geige. Eben, da ist Giovanni Bottesini im 19. Jahrhundert das allergrößte Beispiel. Der hat Riesenkonzerte, eine Riesenweltkarriere. Der hat tausende Konzerte in den größten Sälen gespielt. Und ja, es gab dann im 20. Jahrhundert, dann gab es Ludwig Streich, es gab Koussevitzky, es gab dann in den USA Gary Carr. Und jetzt ist einfach in den letzten Jahrzehnten das Niveau so angestiegen. Also ich meine, es gab auch schon vor so 30, 40 Jahren mehrere sehr, sehr, sehr starke Bassisten. Und aber jetzt mittlerweile, klar, es ist ja normal, wäre doch komisch, wenn auf allen Instrumenten das Niveau steigt und am Bass nicht. Also am Bass gab es nur sehr viel aufzuholen, das kann man sagen. Ja. Und mittlerweile, eben, wenn man sich die ganzen Wettbewerber anschaut, wie das Niveau da ist, das ist echt phänomenal.
Mhm. Ja, du hast jetzt gerade eine CD rausgebracht, die heißt ja irgendwie Revolution of Bass, deine erste Solo-CD. Du hattest vorher schon mal vor ein paar Jahren eine gemacht mit einer Klarinettistin zusammen, nämlich mit Vera Kerner.
Genau.
Gassenhauer, Gassenbauer. Revolution of Bass, bezieht sich das auf die Musik von Bottesini oder bezieht sich das auch auf deinen Anspruch?
Naja, es bezieht sich auf viele Sachen. Natürlich in erster Linie, in meinen Augen natürlich in erster Linie bezieht sich es auf Bottesini, aber auch ein bisschen auf Bottesini jetzt und den Bass jetzt. Auf Bottesini ganz einfach, weil er der größte Revolutionär war, der das Instrument jemals hatte. Also er hat Stücke geschrieben und gespielt auf einem Level, das war einfach meilenweit voraus, vor allem, was es auch nur ansatzweise gab in der Zeit. Ich meine, dass die Leute wirklich gut Bottesini spielen können, das gab es eigentlich dann erst wieder Mitte, Ende 20. Jahrhundert. Also, und wenn man jetzt die Literatur für den Bass von davor betrachtet und das vergleicht, das ist ein Witz. Also das ist wirklich komplett neu erfunden, das Spiel. Man sagt also ganz zu Recht, der Paganini des Basses, oder ich würde eher sagen, Paganini war der Bottesini der Geige. Aber nee, also das war schon ein Phänomen und eben auch ein Revolutionär in der Karriere. Also das hatte ich ja vorhin angeschnitten. Ich habe neulich ein Buch gelesen über Bottesini. Er hat teilweise 30 Konzerte im Monat gespielt, aber schon noch mit seinem Bass gereist und mit den damaligen Reisemöglichkeiten, die ja auch sehr eingegrenzt waren, und mit seiner Schiffskrankheit. Also da gibt es so schöne Briefe, wo er schreibt, ja, irgendwelche Flüsse oder Meere überquert oder so. Und dann schreibt, ja, ich habe wieder reichlich die Fische gefüttert. Ja, also es ist unvorstellbar. Und er hat in den größten Sälen auch gespielt, mit den größten Persönlichkeiten seiner Zeit. Hat in seinen 20er schon eine Meile in der Scala als Solist gespielt. Und dann seinen ersten Gastauftritt, lustigerweise, ich muss mir hier sagen, ich komme ja aus Wien. Und seinen ersten Gastauftritt hatte er in Wien tatsächlich. Und da gab es auch eine schöne Kritik von Hanslick, von Eduard Hanslick, dem Kritiker der Zeit, der ja eigentlich überhaupt kein Fan von Virtuosentum war und auch überhaupt nicht so von Italienern, der aber total begeistert war. Der schreibt sowas wie, wer das Staunen über Virtuosität verlernt hat, der wird das bei Bottesini wieder erlernen.
Oh ja.
Und auch eben ganz war auch musikalisch angetan tatsächlich. Das ist nämlich das, was mich auch so berührt bei ihm. Er schreibt virtuos und toll und so, ja, aber er schreibt gesanglich wie niemand anderer für den Bass jemals. Also das ist einmalig. Das ist wie eben Operngesang, wie italienischer Belcanto am Bass. Und das ist für mich ein Traum. Also das gibt wenig, das mir mehr Freude bereitet. Ja gut, das habe ich ein bisschen lang ausgeschwenkt, aber die Revolution ist natürlich Bottesini, ganz klar. Aber auf der anderen Seite eben auch das, was wir jetzt haben. Also der Bass in der klassischen Konzertszene ist bekannt als das Bassinstrument im Orchester. Und das war's. Mhm. Vielleicht mal im Forellenquintett hier und da. Oder Schubert-Oktett oder so. Aber mehr kennt man nicht. Und ich finde das schade. Und ich denke, der hat viel mehr drauf. Und das beweisen immer mehr Leute. Und es ist auf gewisse Weise eine Revolution auch notwendig jetzt, um das einfach mal klar zu machen den Leuten. Da ist was, das ist hörenswert. Mhm. Weil dann die Reaktion nachher ist eigentlich immer sehr, sehr positiv. Nur halt die Hürde, die Angst davor, die Leute, die können sich halt nichts drunter vorstellen. Deswegen auch diese CD und auch bei so einem guten Label mit einem tollen Orchester, mit tollen Solisten, mit einem fantastischen Dirigenten, mit Emanuel Technavorian, Benjamin Schmidt, Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, Jeremias Fliedl, Ursula Langmeier, das sind alles Traummusiker. Das war ein Riesenluxus und das war mir aber wichtig, genau sowas in der Größenordnung aufzuziehen. Da war Corona ein Vorteil, da hatte ich dann Zeit, das Ganze zu planen. Ich habe auch die ganzen Sponsoren alles selber an Land gezogen. Ich habe sogar die beiden Duos, die Orchesterarrangements selber gemacht. Mhm. Das hat mir auch nochmal so 150, 200 Stunden gekostet. Also es war ein riesiges Herzensprojekt von mir. Und eben auch diese Vielfalt zu zeigen. Das war auch, weil Bass-CDs sind dann Bass-Klavier, Bass-Orchester, das war's. Mhm. Aber ich wollte mal diese totale Vielfalt. Kontrabass und Orchester, Geige, Kontrabass und Orchester, Cello, Kontrabass und Orchester, Sopran, Kontrabass, Klavier. Diese Besetzung gibt es alle zu hören drauf. Und das ist auch insofern diese Konstellation, auch vom Bottesini-Repertoire auf einer CD gab es auch noch nicht. Und auch für mich ist es natürlich so ein bisschen als jetzt erste Solo-CD ein, ja, es ist auch ein Ereignis, weil es ist Bottesini der Komponist, der mich überzeugt hat, Bassist werden zu wollen. Als ich so 13 war, sowas habe ich online die Aufnahmen gefunden von seinen Werken, weil es ja nicht so, dass man in seiner Stadt jeden Abend einen großen Bassisten spielen hört. So wie man hat jeden zweiten Abend ein tolles Klavierkonzert in der Großstadt, aber nicht ein Basskonzert. Mhm. Und online habe ich da halt viel gefunden und da war ich weggeblasen. Ich meine, wow, dass sowas geht. Also natürlich zum einen die Virtuosität, aber auch einfach der Sound. Mhm. Wie das dann singt und mit so einer Fülle und Wärme. Natürlich ganz anders als bei anderen Streichinstrumenten. Also wirklich eher wie ein Tenor, so Bariton-Tenor, sowas in dem Bereich. Das ist da die Assoziation für mich. Und das kombiniert sich dann alles zusammen. Das war für mich der Wunsch, erste CD, Solo-CD mit Bottesini. Obwohl Solo ist, ist ja jetzt so ein Kaleidoskop, möchte ich gar nicht sagen, Solo, aber ja,
unter deinem Namen.
Unter meinem Namen sozusagen, genau, da war das, ja, das ist, also war das für mich ganz, ganz wichtig, so, diese Musik, weil ich sie auch, ich liebe die Musik einfach, ist einfach, kann man so sagen, was saugeile Musik.
Mhm. Würde ich auch sagen, also ich bin auch sehr überrascht, was für eine hohe Qualität diese Musik hat, weil man wirklich das immer so abstempelt,
ja,
wenn man es nicht kennt, Virtuosentum, irgendwo so ein... Ja, aber ist es wirklich nicht. Aber trotzdem, um daraus wirklich Musik zu machen, dass die auch die Hörer wirklich überzeugt, muss man ja die Technik drauf haben. Vielleicht doch nochmal auf die Technik zu kommen. Also wenn man irgendwelche berühmten klassischen Kontrabassisten hört, ist mir das doch sehr oft gegangen, dass ich immer gedacht habe, oh, da sind aber immer wieder schiefe Töne, bei, was ist sonst wieder irgendwas. Warum ist es auf dem Bass so schwer, klangschön, musikalisch und gleichzeitig Intonationsreihen zu spielen? Geiger frotzeln ja immer, auf den Bass kommt es auf den Zentimeter an, aber es kommt ja doch eher auf den Millimeter oder den Mikrometer an. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, einfach Sache der Tradition. Das gibt es halt einfach noch nicht so. Ja. Also ich meine, es gab immer eben die großen Virtuosen, wie ich gesagt hatte, aber dass das Durchschnittsniveau so steigt, dass wirklich einfach alle... dass es Voraussetzung ist, wenn man einen Job haben will, dass man das wirklich beherrscht, sowas
vor. Aber ich muss gestehen, ich habe lange Zeit gedacht, auf dem Bass kann man nicht perfekt sauber spielen, dass das eigentlich nicht möglich ist mit dem Bogen. Wenn Jazzmusiker zupfen und das auch noch über einen Verstärker geht, dann merkt man das nicht so ganz genau.
Ja, ja.
Aber weil ich immer gedacht habe, das ist irgendwie nicht möglich. Aber es gibt Leute und bei deiner Platte ging mir das auch so. Ich dachte, das ist tatsächlich möglich, das zu machen.
Ja, das ist es absolut. Also und es gibt eben, wie ich gesagt habe, immer mehr Leute, die das tun. Es ist natürlich schwierig. Ich glaube, es ist meistens die Sache, das ist wie der erste Mensch, der dann einen Marathon unter 2 Stunden rennt. Ja? Dann hat es einer getan, dann haben es auf einmal mehrere getan. Mhm. Aber das ist es, was am Bass noch nicht so, was noch, also, oder gefehlt hat oder was jetzt halt eben immer so im Kommen ist. Es muss einfach mal Leute geben, die einen Standard setzen, die zeigen, das geht, aber sowas von. Und es gab schon einige CDs, die wirklich
die Leute, das. Die Bassisten früher haben doch auch geübt. Die haben
viel
geübt und haben ja auch versucht, reinzuspielen, Intonationsreinzuspielen.
Ja, aber das ist was anderes.
Es verdammt schwer zu sein auf dem Bass, schwerer als auf der Geige, würde ich mal behaupten. Oder?
Naja, nicht wirklich. Es ist, heutzutage, ich kann jetzt einige aufzählen, wenn man sich eine CD von Božo Paradžik oder von Vise de Bove oder von Bohuslav Furtok oder die Aufnahmen online von Rinat Ibrahimov anhört, da, das ist alles also makellos. Das waren jetzt so ein paar. Ich lasse jetzt viele, viele geniale Bassisten außen weg. Edgar Meyer in den USA zum Beispiel. Oder auch Gary Carr, muss man schon sagen. Also das, obwohl das jetzt schon eine ganz andere Generation ist, auf einem fantastischen Level. Also da, oder Rix Stotein, muss man, also ja, gut, das sind jetzt alles Namen, die keinem Menschen außer Bassisten was sagen. Also werde ich auch hier aufhören, aber Sie können, alle Zuhörer, Sie können die Namen googeln, da gibt es fantastische Aufnahmen und die auch zeigen, dass es tatsächlich, ja, viele, also es gibt wirklich, es ist wirklich, für mich mental ist es auch so, wenn ich jetzt sehe, was geht, dann habe ich einen ganz anderen Anspruch an mich selbst. Gut, Zeit investieren und üben ist eine Sache, aber wie man übt und was man von sich verlangt, das ist die andere Sache. Das ist für mich das Wichtigste, das ist, was ich versuche. Ich versuche wirklich von mir zu verlangen, ich will den Ton vom Bass haben, aber eine musikalische und intonatorische, technische, ja, einen technischen Anspruch haben wie ein Cellist oder ein Geiger. Besonders auch interpretatorischen Anspruch möchte ich haben, oder in dem Fall oft wie ein Sänger auch. Das ist das, was auch natürlich oft fehlt dann noch, dass das wirklich, dass es zum einen wirklich perfekt sauber ist und einen schönen Klang hat, aber dass es dann auch interpretatorisch auf dem Level ist, das in keinster Weise hinterhergeht den großen Cellisten. Und dann finde ich, hat man das Ziel erreicht. Ja, das ist eben das, wie ich gesagt habe, sobald man weiß, es geht ein Marathon unter 2 Stunden, dann machen es auf einmal einige, weil sie wissen, dass es geht und weil sie es halt gesehen haben. Oder wenn, keine Ahnung, ein Strongman hat einer dann eine halbe Tonne gehoben, ja. Kurz darauf hat es der Nächste gemacht, ja. Davor war das auch nicht mal nur ansatzweise denkbar. Man muss es machen und deswegen auch Revolution of Bass, die muss es geben, die gibt es auch bereits von vielen Seiten und ich möchte damit meinen Beitrag setzen.
Mhm. Hat dich der Jazz auch mal gereizt?
Ja.
Also im Jazz ist der Bass ja viel, viel präsenter. Es gibt ja seit Oscar Pettiford und Charles Mingus und sonst, es gibt ja gute Bassisten, die tatsächlich Bandleader sind. In der Klassik gibt es sowas bis heute kaum. Ne? Du hast jetzt ein paar Namen genannt.
Ja.
Es kommt hoffentlich.
Ja, ja.
Aber
ja,
im Bass, im Jazz ist das ja wirklich eigentlich ganz normal auch, dass da ein Bassist die Band leitet, ein Stück schreibt und überhaupt im Vordergrund steht. Und Dave Holland und Nils Oerling, Ørsted Pedersen, wen es alles so gibt. Und
genau, ja, das stimmt.
Ron Carter und wer
absolut. Da alles einfällt. Im Tango ist es ja, kann man ja auch, ist auch wesentlich präsenter. Also das sind so die beiden Richtungen, wo der Kontrabass, jetzt nur nicht E-Bass, sondern wirklich der Kontrabass, super präsent ist, Tango und Jazz. Und ich liebe beides sehr. Ich will da auch in die Richtung definitiv mehr machen. Oder im Jazz mache ich auch immer wieder was. Ich habe jetzt gerade vor kurzem erst wieder mit dem Württembergischen Kammerorchester das Breinschmidt-Kontrabass-Konzert gespielt. Georg Breinschmidt, muss man an der Stelle sagen, alle, die ihn nicht kennen, ein jetzt hauptsächlich Komponist und Jazzbassist, ehemaliger Wiener Philharmoniker, der einfach keinen Bock mehr drauf hatte und gekündigt hat. Ich weiß noch, er hatte mir erzählt, er ist damals immer nach dem Dienst in Pog & Best gegangen und hat sich gedacht, das will ich doch eigentlich machen. Und dann,
ein enorm witziger Mensch und fantasievoller Musiker auch. Ne?
Es ist ein genialer Mensch. Also ich bin ein Fan und ein, muss ich sagen, mittlerweile auch ein Freund von ihm geworden und ein Fan, aber immer noch absolut. Also ich bin begeistert von ihm als Mensch und als Bassist und einfach als kreativer Geist. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, also was in seinem Gehirn vorgeht, das ist unvorstellbar für mich. Und das zeigt sich in dem Basskonzert. Da kommt alles vor. Da kommen Stellen, wo mich das Orchester anschreien muss. Da kommen Stellen, wo ich ein Lied singen muss und dabei Jazzlines spiele. Da kommt der Donauwalzer in 7/8-Takt. Also es ist wirklich alles dabei. Und auch eben durchaus, beginnt direkt mit einer Jazzkadenz. Jazz-Wiener-Lied, so ein Mittelding. Also das ist was er gerne macht. Und ich habe auch mit ihm ein Duo, wo wir ganze Abende mit zwei Bässen gestalten. Zum einen machen wir halt Nummern von ihm natürlich, aber wir machen auch das Bottesini-Hamoll-Konzert. Das bekanntere Konzert, das nicht auf der CD ist, weil ich mir gedacht, wenn schon, dann nehme ich das auf, was nicht eh schon alle aufgenommen haben, die dann mal was machen. Und das habe ich dann dafür mit ihm jetzt oft gespielt, aber halt, ich mache den quasi meiste Zeit den Solo-Part und er macht halt richtig geile Jazzlines dazu und auch dann teilweise noch Impros rein und so. Also ich bewundere das sehr. Ich versuche mich da Schritt für Schritt rein zu leben, aber ich bin da natürlich noch ein absoluter Amateur im Jazz. Aber ich genieße es trotzdem oder auch mit Benjamin Schmidt, da muss man ja an der Stelle sagen, mit dem wir ja das Duo aufgenommen haben auf der CD. Er ist ja ein unfassbarer Jazzmusiker. Er
ist einer der wenigen, der das wirklich kann. Ne?
Aber sowas von. Mhm. Aber beides. Also ich meine, als Klassiker, er hat ja mit dem Wiener Philharmoniker als Solist gespielt, ist wirklich einer der größten Geiger unserer Zeit und als Jazzer. Boah, ich habe neulich einen Abend gehört im Konzerthaus in Wien mit dem Benjamin Schmidt, Georg Breinschmidt und Thomas Gansch, das Trio.
Oh ja.
Das war eins der besten Konzerte meines Lebens. Also eigentlich fast sogar das geilste Konzert, das ich jemals erlebt habe, muss ich an der Stelle sagen. Das war unglaublich. Und ja, wir haben auch mit Benny habe ich gemeinsam im Musikverein das Bottesini-Duo gespielt, jetzt vor kurzem. Und da haben wir als Zugabe dann einen Teil gespielt, wo ich so, da gibt es in dem Stück jetzt einen Teil, wo der Bass Begleitung spielt und die Geige eine Melodie. Und da haben wir es so gemacht, ich habe die Begleitung gespielt und er halt improvisiert drüber. Und das war auch ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, das mit ihm zu machen.
Ja, aber so als Solist im klassischen Bereich mit dem Kontrabass ist wahrscheinlich der steinigere Weg, ne?
Ja, das ist ein...
Hast du dir echt was vorgenommen?
Ja, da habe ich mir was vorgenommen, ja. Also ich muss sagen, es ist halt natürlich, es gibt da einen großen Widerstand oft von Veranstaltern und von Agenturen. Weil klar, ein Bass ist nicht so leicht zu vermarkten wie eine Geige, wo du dann halt, also wenn du als Geiger noch keinen großen Namen hast, spielst du halt dauernd Tschaikowski und Brahms und da sind wenigstens die Stücke bekannt. Bis es dir halt zum Hals raushängt. Und dann wird man vielleicht bekannt selber und dann kann man, ich meine, alles auf die Mutter kann machen, was sie will. Und es wird voll sein, weil jeder weiß, das wird toll. Weil sie sich das auch natürlich über die letzten Jahrzehnte erarbeitet hat. Durch das ständige Abliefern von höchster Qualität. Und natürlich mit dem Bass hat man diesen Zwischenschritt aber nicht. Man kann nicht das bekannte Repertoire spielen. Allerdings bin ich da natürlich dann mit Arrangements und jetzt auch immer mehr Kompositionsaufträgen. Ich darf da offiziell noch nicht viel drüber reden, aber da ist einiges im Kommen. Ich will das verändern. Und ich denke, das wird auch verändert werden, hoffentlich. Hoffentlich gehen diese Ideen auf. Ich darf noch nicht genau darüber sprechen, weil eben viele Ideen werden auch nicht aufgehen. Das ist natürlich der Punkt. Ich nehme dann etliche Sachen in Angriff und es funktionieren vielleicht 2 aus 10 in etwa. So, das ist so die Quote. Der Rest stößt auf Ohren, die nicht hören wollen. Das ist natürlich immer schade und immer frustrierend, weil das alles einfach verdammt viel Zeit und Energie kostet und dann oft sehr frustriert. Aber umso glücklicher bin ich, wenn dann etwas funktioniert. Wie diese CD, das war eins von vielen Projekten, das ich zu der Zeit versucht habe, auf die Beine zu stellen. Und es hat einfach voll geklappt. Ich habe da tolles Label, muss ich sagen, mit Berlin Classics. Ein tolles Team, das dahinter steht auch. Ich habe fantastische Sponsoren für die CD gehabt. Ich hatte den Fanny Mendelssohn Förderpreis, ich hatte die Anne-Sophie-Mutter-Stiftung, Thomastik Infeld Wien und die Deutsche Studienstiftung, oder die Studienstiftung des Deutschen Volkes, so ist korrekt gesagt. Und das sind auch Institutionen, mit denen ich natürlich, also wo ich sagen kann, da bin ich stolz, sehr stolz drauf, dass die mich da, dass die mir da, die mich unterstützt haben, die es ermöglicht haben letzten Endes. Und dann natürlich noch hatte ich so gute Musiker, mit denen ich da arbeiten konnte. Jeder Einzelne, also, oder jeder Einzelne, in dem Fall. Und das Orchester eben auch, so ein motiviertes Orchester, das ist phänomenal, das darf ich an dieser Stelle sagen, mache ich gerne Werbung fürs Württembergische Kammerorchester. Ich habe sowas noch nicht erlebt in einem deutschen Berufsorchester. Der Orchestervorstand hat vorab, wir hatten 4 Tage für Aufnahmen, und der Orchestervorstand darum gebeten, ob wir nicht noch eine Probe mehr machen, ohne jetzt das Budget für mich zu erhöhen. Weil sie wollten einfach sicher gehen, dass es dann gut ist. Ein deutsches Berufsorchester, das freiwillig mehr probt, um eine gute Qualität sicherzustellen. Das ist ein Unikum. Das gibt es nicht sonst. Das ist phänomenal. Ich muss sagen, ich liebe die Musiker dort. Ich spiele jetzt zum Glück immer wieder mit denen und wir sind auch am Planen für einige Projekte in der Zukunft. Das ist phänomenal. Und was sie auch abliefern dann.
Ich finde die CD auch wirklich überzeugend. Das ist wirklich eine tolle CD.
Ah, das freut mich.
Kann man echt nur empfehlen. Auf deiner Homepage hast du ja so ein paar Sachen, was du so arrangierst. Zum Beispiel die Arpeggionesonate von Schubert. Da gibt es eine Fassung für Bass und Klavier. Okay, kann ich mir so richtig vorstellen. Aber,
Können Sie sich einfach auf YouTube anhören. Oder? Also für alle Zuhörer, das ist eine großes Anliegen von mir auch, nämlich, weil ich habe ja meine Begeisterung online gefunden und deswegen habe ich auch beschlossen, möglichst viel online, umsonst, aber in professioneller Qualität, also mit professionellem Video und Ton, zu veröffentlichen, dass sich einfach jeder anhören kann. Wie die Arpeggionesonate, die hat auch mittlerweile, ich weiß nicht, über 100.000 Aufrufe. Das ist natürlich in der Basswelt weiß das jeder, das Standardrepertoire. Für den Bass liegt das tatsächlich sehr gut. Ja, ist immer noch schwierig natürlich, aber von der Lage ist es normal. Also am Cello ist es ja eher ein bisschen hoch, deswegen ist es eher unangenehm. Aber am Bass ist genau diese Lage, die, sagen wir mal so, gegriffen jetzt in etwa so eine Quartquint höher als die normale Lage am Cello. Das ist so der Standardbereich, wo man am Bass eh immer solo spielt. Also so gesehen, das passt gut. Und Arpeggione ist ja auch so ein Gampen-Gitarren-Hybrid irgendwie. Und Bass ist letztendlich auch ein Gampen-Instrument. Das ist ein Stück, das zum Beispiel optimal passt, aber natürlich, da arrangieren gehört absolut dazu. Ich meine, in der Gassenhauer-Gassenbauer-CD war ja zum Beispiel das Gassenhauer-Trio von Beethoven drauf. Was auch natürlich eigentlich sehr gerechtfertigt ist, weil Beethoven, das muss man der Stelle sagen, zu seiner Zeit hatten Celli auch ganz andere Dimensionen. Also sein Cello zu Hause hat einen Korpus, der um die 8 cm länger war, als das der Korpus vom Standard-Celli jetzt. Das wurde dann später, wurden die Instrumente vereinheitlicht, hatten dann alle eben in etwa dieselbe Größe. Es gibt noch ein paar Ausnahmen. Tuls Mörk hat zum Beispiel lange auf einem etwas größeren Cello gespielt vom Korpus. Aber Beethoven hat zum Beispiel auch selber die erste und zweite Cellosonate mit Dragonetti, ein sehr bekannter Kontrabassist, gemeinsam gespielt. Also Beethoven am Klavier, Dragonetti am Bass, haben die ersten beiden Cellosonaten gespielt. Und da gibt es Briefe, der war wohl maßlos begeistert. Oh ja. Also so gesehen, die Leute sind dann immer so streng, das ist ja für das Instrument geschrieben und das darf dann auch nur da gespielt werden. Und es ist ja Arpeggione, gut, wer spielt es noch auf der Arpeggione heutzutage? Klar. Aber eben Beethoven selber hat ja sogar mit einem Bassisten auch. Ich denke, da darf man auch nicht so, also eigentlich nicht sagen. Für mich ist natürlich so, wenn, dann muss halt die musikalische Essenz, die darf nicht drunter leiden, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich will eher mit Arrangements erreichen, dass man das auf eine Art beleuchtet, die wirklich der Musik gut tut. In meinen Ohren zumindest, ist dann natürlich meine Meinung. Ich bin natürlich auch nur ein Mensch, der seinen Geschmack hat. Aber eben natürlich viele Sachen kann man auch nicht machen. Klar. Also ich will jetzt kein Schumann-Cello-Konzert am Bass spielen. Das wäre nicht so gut.
Aber du hast dann noch auf der Internetseite drauf unter den Arrangements, zum Beispiel von Koussevitzky und von Bottesini Konzerte für Bass, Klavier, Orchester und Solo-Tuning.
Solo-Tuning, ja. Ja, das sind in dem Fall einfach nur Notenausgaben, das sind jetzt keine Arrangements. Es ist so, dass am Bass es ja zwei verschiedene Stimmungen, obwohl es gibt etliche verschiedene Stimmungen. Also es gab auch immer etliche verschiedene Stimmungen. Das ist jetzt
3-Seiter, 4-Seiter, 5-Seiter.
Sechs-Seiter sogar. Also ich
6-Seiter, Kontrabass, 6-Seiter.
Das ist damals noch in der Klassik, als das noch alles so Violone-Hybriden waren, das noch nicht wirklich ein klarer, was war ein Bass, dass das noch nicht so genau definiert war. Na, ich sag mal so, um das nicht zu bassspezifisch zu machen, damit sie nicht einschlafen beim Anhören. Heutzutage sind zwei Stimmungen etabliert. die Orchesterstimmung, das ist das, was man immer hört im Orchester, G, dann D, dann A, dann E. Und die Solostimmung ist ein Ganzton höher. Es ist dann auch ein transponierendes Instrument, so wie A- und B-Klarinette. Mhm. Es wäre im Prinzip ein D- und C-Bass. Und diese Solostimmung ist halt so konzipiert, dass es wesentlich brillanter klingt, wesentlich heller, wesentlich besser trägt, also für solistisches Spiel gemacht ist eben. Und in Europa spielen auch, also zumindest Deutschland, Österreich, wie es auch die meisten spielen, das solistische Repertoire mit dieser Stimmung. Und naja, Bottesini zum Beispiel hatte das auch. Er hatte, obwohl er hatte einen Dreiseiter wiederum. Aber er hat sogar manchmal noch einen Halbton höher als die jetzt gebräuchliche Solostimmung. Das war dann sozusagen ein S-Kontrabass, hat er gespielt. Und in der Wiener Klassik war es wieder ganz anders. In der Wiener Klassik, da gab es dann eine Terz-Quart-Stimmung. Also man hatte zum Beispiel, wenn man jetzt ein Stück in D-Dur hat, war die untere Seite ein A, dann ein D, dann ein Fis, dann ein A. Also das komplette Instrument war einfach ein D-Dur-Dreiklang. Wenn es in S-Dur war, dann ein S-Dur-Dreiklang. Mhm. Und das hat natürlich wieder ganz andere Möglichkeiten gebracht. Im Orchester hat man dann eben oft 5 oder 6 Seiten sogar gehabt, damit es auch noch tief genug runtergeht. Und da hatte man dann halt was Dreiklangszerlegungen, Arpeggios und Terzen und so betrifft, ganz phänomenale Möglichkeiten. Da haben auch fast alle großen Komponisten der Zeit haben eigentlich geschrieben für den Bass. Also,
aber das heißt, diese Werke kann man heute gar nicht mehr spielen auf dem.
Man kann sie spielen Bass. Und alle spielen sie, sind halt Transkriptionen letzten Endes. Aha. Manche machen dann halt wiederum das auch original in Wiener Stimmung. Also das ist auch der Grund, warum ich Klassik in Konzerten nicht, also Bassklassik nicht spiele. Mhm. Weil ich finde das, also gut, ich verstehe es, wenn man es im Probespielen braucht und in Wettbewerben und so, weil das einfach gut zum Einschätzen des Können eines Musikers. Aber ich würde im Konzert, wenn dann, das mache ich vielleicht mal in 1-2 Jahren, wer weiß, sicher auch mal ein Projekt, mir ein Instrument zulegen, dass ich dann genau, das muss ich halt dran gewöhnen. Die Idee ist natürlich, dass es dann halt resoniert, aber sowas von. Das halt einfach, dass man die Flageolets und die Obertöne so ausnützt. Und da muss ich aber auch ein Instrument dran gewöhnen. Also ich glaube, es gibt, dass man einfach mal das draufschmeißt auf den Standardbass und dann mal so spielt. Das wird auch immer wieder gemacht. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Es gibt schon Aufnahmen, wo teilweise Leute in Wiener Stimmung sehr toll spielen. Zum Beispiel Edixon Ruiz. Mhm. Der macht das wirklich fantastisch.
Ja, der Berliner Philharmoniker.
Genau. Da sind wir hier in Berlin genau richtig. Das, zumindest in Aufnahmen. Ich habe ihn nie live gehört, aber in Aufnahmen klingt das schon toll. Also der war auch tatsächlich so mit 13. Seine Aufnahmen waren die, die mich am meisten inspiriert haben.
Oh ja.
Weil er einfach so ein, der spielt mit so einer Leidenschaft und hat so einen wunderschönen Ton einfach. Und den macht so innovative Sachen. Er macht nicht nur einfach, der spielt am Bottesini am Dreiseiter, Wiener Klassik in Wiener Stimmung. Und dann macht er ganz viel zeitgenössische Sachen. Also das finde ich auch gut. Dass man da, das muss man halt am Bass machen. Man muss ein bisschen einfach halt die paar Standardkonzerte spielen, so wie das halt Geiger und Cellisten machen. Oft, nicht alle, aber viele machen halt hauptsächlich das. Das ist halt, das reicht halt nicht aus. Damit
bringst du vor vielen Jahren haben wir mit ihm ein Interview gemacht und ich meine mich zu erinnern, da hatte er Noten dabei, hat er mir gezeigt, von Heinz Holliger. Das war ein Werk, das für ihn geschrieben war. Ich glaube auch, das war für Terz-Quart-Stimmung.
Ja, genau.
Und wenn ich für die Wiener Stimmung gesehen habe, ich gedacht, das kann man nicht auf dem Bass spielen.
Das ist für die Wiener Stimmung tatsächlich. Ja, der macht da ganz viel, macht auch zeitgenössische Musik in Wiener Stimmung dann eben. Ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Kopf. Also und eben fantastischer Musiker, fantastischer Bassist. Mhm. Eben ein weiterer, der Tolles macht. Mhm. Also, aber wirklich Tolles macht. Auch sehr hörenswert. Also kann ich jedem empfehlen.
Mhm. Aber du hast einen Bass und eine Stimmung, mit der du spielst? Oder muss man tatsächlich als Bassist flexibel sein?
Also ich habe bis
mal
jetzt...
Mal 4-Seiter, mal 5-Seiter, mal Orchester, mal Solo, Bass oder...
Ich habe bis jetzt 2 Bässe. Der dritte kommt bald. Bis jetzt habe ich einen 4-Seiter für Solo. Ist ein altes italienisches Instrument. Und ein 4-Seiter für Orchester und Kammermusik, der ist gerade hier neben uns. Jetzt bald kommt ein 5-Seiter dazu. Und ja, ein Wiener Bass, das ist schon, das beschäftigt mich schon länger. Also ein altes Wiener Instrument will ich mir mal zulegen, aber in Wiener Stimmung dann. Das dann wirklich genau darauf eingestellt ist, um dann halt das stilgerecht zu spielen. Weil natürlich... Es sind keine Beethoven-Konzerte, obwohl man muss sagen, an der Stelle Haydn hat ja eigentlich ein Kontrabass-Konzert geschrieben, leider verschollen. Mhm. Mozart eine fantastische Arie für Bariton und Bass und Orchester. Und eben Beethoven hat ja selber mit dem Bassisten gespielt. Also dann natürlich die damals, jetzt vergessenen, aber damals bekannten Komponisten, Dittersdorf, Van Hal, Hofmeister, haben alle für Bass geschrieben. Also in der Wiener Klassik war das ein vollkommen akzeptiertes, anerkanntes Soloinstrument. Mhm. Ja, aber es ist natürlich so, wenn man halt bedenkt, was da eigentlich möglich ist in dieser Stimmung. Also das ist in meinen Ohren in meinem Kopf bis jetzt, vielleicht eben auch einmal dann im Konzert in ein paar Jahren. Das kann eine absolute Klangexplosion, nicht Explosion, das ist eine, ich weiß nicht, wie kann man das, also ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann in Worten, das sollte einfach eine Resonanz, eine Klangweltwolke sein, die einen umhaut.
Mhm. Mhm. Apropos Klangwolke, ich habe auch gesehen, das Letzte, was ich da jetzt noch zitieren möchte, von der Dvořák-Sinfonie, von der neuen Sinfonie aus der neuen Welt, zweiten Satz arrangiert für Bassquartett.
Ja.
Also das also für vier Bässe tatsächlich.
Ja, kann man sich auch online anhören, aha, für jeden, der interessiert ist.
Oh ja.
Ja, das ich meine, ich liebe Dvořák, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist so die Musik. Ich finde das phänomenal. Dvořák war einer von diesen Menschen, der begnadet war, dass er sich geniale Motive ausdenken konnte. So wie Grieg vielleicht auch oder Gershwin. Ja? Es gibt so die paar Komponisten. Brahms war ein Genie in der Form und so. Aber Dvořák konnte sich Melodien sind ihm einfach eingefallen. Da hat auch Brahms gesagt, es ist eine Frechheit eigentlich. Ja? Und das ist ihm einfach so gekommen, diese Melodien, wie eben im zweiten Satz von der 9. Sinfonie von Dvořák. Nur, dass er im Vergleich jetzt zu Gershwin, wo Gershwin war, ist ein ganz anderer Stil natürlich, aber war auch noch ein großer Meister der Form und der Komposition an sich jetzt. Und in dem Satz ist es, also eigentlich in der gesamten Sinfonie, es gibt so ein paar Werke von Dvořák, wo ich mir einfach denke,
das von vier Bässen?
Ja.
Also ich habe es nicht gehört.
Das ist verrückt, da muss ich auch tatsächlich musst du dir anhören, unbedingt. Ich mag das auch ein bisschen, die Leute immer, aber schon eine Sonate am Bass, Dvořák, geht das und so weiter. Und dann hören sie sich an und dann immer, boah. Also die Überraschung und die Freude nachher ist dann natürlich umso größer. Also das ist auch irgendwie das Schöne. Also ich meine, ich spiele auch zum Beispiel Cello jetzt seit einiger Zeit wieder und auch seit einiger Zeit in Konzerten, für Kammermusik bis jetzt nur. Mhm. Auch für Solo ist halt schwierig, weil ich andauernd reise mit dem Bass und dann einfach nicht kein Cello dabei habe und nicht üben kann. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich nie jetzt solistisch groß Cello spielen, weil dann müsste ich halt jeden Tag üben. Und ich tue es, wenn ich nicht reise. Dann übe ich jeden Tag Cello. Aber wenn ich reise, ich kann nicht Cello und Bass und Koffer, dann wird es ein bisschen viel. Aber das ist in der Corona-Zeit, im Lockdown, habe ich wirklich viel geübt und habe ich mir ernsthaft überlegt, mit dem Cello wirklich jetzt mal richtig mehr zu machen. Aber am Bass ist, was mich halt reizt, ist eben genau das. Die Leute wissen es noch nicht. Du kannst den Leuten was zeigen, du kannst was verändern. Du kannst ihnen was zeigen, was sie noch nicht gehört haben. Am Cello spielst du dann halt eben, was willst du da? Ich meine, gut, es gibt immer noch Leute, die Sachen machen, was zum Beispiel jetzt Kian Soltani mit seiner neuen CD, wo er dann 50, 60 Celli übereinander schichtet, was genial klingt, muss ich sagen, große Werbung, Cello Unlimited, unbedingt anhören, kaufen und so weiter. Also da, das ist auch mal was Kreatives, Neues. Ja. Aber es ist schwierig. Also, und am Bass kann ich eben so viel machen, was es einfach noch nicht gab, was vielleicht auch die Szene dann in Zukunft formen könnte. Also besonders jetzt im Moment eben mit Kompositionsaufträgen oder dann auch teilweise Arrangements, das reizt mich halt auch total. Mhm. Dass man eben wirklich, ja, deswegen auch diese Auswahl an Stücken in der CD. Wollte ich eine Zusammenstellung machen, eine Konstellation von Werken, die es auch so noch nicht gab auf einer Platte. Mhm. Weil ich mag nicht machen, was es schon gab. Deswegen auch nicht das Bottesini-Hammer-Konzert, sondern das Fismol-Konzert. Weil wozu? Das reizt mich nicht. Wenn ich das mache, was schon ganz viele andere toll gemacht haben, deswegen auch jetzt mehr solistisch, weil, also ich spiele auch immer wieder in Orchestern, mache ich auch sehr gerne, macht mir auch viel Spaß und ich spiele auch gerne den Bass als Bassinstrument, Kammermusikkonstellationen und Ensembles, aber ich fokussiere mich dann hauptsächlich auf solistische, weil ja, ich meine, es gibt so viele tolle Orchesterbassisten, wirklich fantastische Musiker, die das so beherrschen, auf eine Art und Weise, die da musizieren können. Das ja, sage ich nur hier, Berliner Philharmoniker, bestes Beispiel. Das ist vielleicht die beste Bassgruppe der Welt. Aber ja, das machen halt schon viele und machen auch schon viele toll und haben auch schon viele vorher toll gemacht.
Das heißt, es ist kein Ziel von dir, jetzt irgendwann ins Orchester reinzugehen, sondern wenn
es
möglich ist,
vielleicht auch mit
verschiedenen Projekten.
Ja, ich meine, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht. Das Solistische reizt mich natürlich mehr. Eben ganz einfach aus dem Grund, weil ich da Sachen machen kann, die einfach noch keiner vorher gemacht hat. Und weil ich mir da was aufbauen kann, das es so noch nicht vorher gab. Aber ich mag auch Orchester spielen. Also ich weiß es nicht. Ich möchte mich da nicht hundertprozentig festlegen. Im Moment fokussiere ich mich darauf und aufs Unterrichten sehr viel. Ich unterrichte sehr gerne und sehr viel auch mittlerweile. Das ist mir auch ein großes Anliegen, weil ich auch da merke, also kann ich ein bisschen ausschweifen oder haben wir Zeit?
Klar.
Super, dann schweife ich kurz aus.
Gerne.
Ich hoffe, es ist für Sie interessant. Ne? Es ist für mich ein großes Anliegen, weil ich hatte tatsächlich vor einigen Jahren sehr, sehr große Schwierigkeiten beim Spielen. Also ich stand kurz vor einer voll ausgeprägten fokalen Dystonie. Also für alle, die nicht wissen, was eine fokale Dystonie ist, das ist im Prinzip, wenn das Gehirn nicht mehr die Informationen für gewisse Bewegungen an den Körper weitergibt. Das ist so, wie man auf einmal gehen verlernt. Man weiß auf einmal nicht mehr, wie es geht. Weil natürlich, Bewegung ist etwas Halbbewusstes. Also ich kann sagen, ich gehe von A nach B, aber was eigentlich im Körper, was die Gelenke, die Muskeln alles machen, während man geht, das kann man niemals bewusst kontrollieren. Es gibt ja die Maschinen, die so programmiert werden, die so gehen sollen wie Menschen, die da und hinfliegen. Und das sieht total komisch aus. Und dabei haben die jetzt eine bewusste Leistung, die tausendmal höher ist oder zigtausendmal höher ist, als das, was wir Menschen bewusst denken könnten, jemals. Aber eben, was unser Halb- und Unterbewusstsein machen kann, das ist ja ist unbeschreiblich. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das ist auf einmal weg. Das ist natürlich blöd. Und das ist auch nicht auf einmal, das passiert natürlich graduell. Ja, da muss ich Stück für Stück, ich habe zum Glück eine Spezialistin für Dyspokinesis gefunden. Also Dyspokinesis ist im Prinzip genau das, was füttere ich dem bewussten Teil meines Gehirns, damit dann das richtige Feedback kommt. Da probiert man einfach Gedankengänge, Vorstellungen aus. Ich sag mal so, von meinen Vorstellungen, die ich mir so ausgedacht habe, von 1000 waren vielleicht 5 gut und der Rest war eine Katastrophe. Und hat mein Spiel nur weiter ruiniert. Und da habe ich dann eben zum Glück Hilfe gefunden und so Stück für Stück wieder was spielen gelernt.
Das ist ein langer Weg, ne?
Das ist ein langer Weg und kein schöner Weg. Wenn ich nochmal an den Punkt komme, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt gering, weil ich weiß, was mich dahin gebracht hat. Aber falls ich jemals nochmal an den Punkt komme, das mache ich nicht nochmal. Ja.
Also es gibt den Linz, den Pianisten Andreas Eggertsberger, der auch den Weg zurückgefunden hat, der Fokaldystonien jetzt wieder prima spielt. Leon Fleischer hatte ja das Problem, der hat ja jahrelang nur mit der linken Hand gespielt.
Ja, hat aber nie richtig zurückgefunden. Nee. Er hat manchmal dann doch wieder er hat dann einmal wieder gespielt, ein, zwei Mal, glaube ich, im Brahms-Konzert. Aber so richtig hat der nie wieder zurückgefunden. Also ich kenne auch etliche, die nie wieder zurückfinden.
Ja, das stimmt.
Es ist auch so ein Spektrum. Es ist nicht so, man hat eine Dystonie oder man ist gesund. Mhm. Es gibt auch bei Leuten, es gibt die Leute, die einfach eine tolle Motorik haben und dann die Leute mit einer kompletten Dystonie und jeder ist irgendwo dazwischen. Kaum ein Mensch hat die perfekte Motorik. Mhm. Es gibt so ein paar Yuja-Wagen zum Beispiel. Das ist schon, also das ist nachher an dem, was einfach Menschen möglich ist, motorisch. Das ist unglaublich schön anzuschauen für mich natürlich dann. Also nicht nur Sie, sondern in dem Fall auch Ihre Motorik, Ihre Finger, wie Sie sich bewegen. Oder nicht nur Finger, das ist eigentlich eine ganz körperliche Sache natürlich. Oder auch Emanuel Technavorin als Geiger. Es ist so nahe an dem, was irgendwie an dem Ideal von menschenmöglicher motorischer Fähigkeit. Normalerweise ist man nicht dort und auch nicht an dem Punkt einer Dystonie. Man ist irgendwo auf diesem Spektrum. Und man muss natürlich schauen, dass man sich in die richtige Richtung bewegt. In die für einen selbst positive Richtung. Und das ist das ist etwas, was ich dann im Unterrichten merke. Dadurch, dass ich das jetzt so durchgemacht habe oder immer noch durchmache. Es ist so, da muss man damit leben. Da ist es nie so, dass ich einfach spielen kann, ohne jetzt sehr bewusst mir zu sein von dem, was ich machen soll oder besonders, was ich nicht mache.
Ist da auch immer so eine Angst noch im Hinterkopf, dass das plötzlich irgendwie wieder aufhört und unseren Finger das nicht mehr so tut, wie man es will?
Ja, absolut. Und das passiert auch manchmal. Allerdings, wenn ich jetzt, die Entwicklung geht ja immer so wellenförmig. Grundsätzlich geht die Entwicklung in eine positive Richtung, aber es gibt auch immer mal wieder so Tiefs. Das Gute, was mich halt beruhigt ist, wenn ich jetzt ein abnormales Tief habe, dass ich mich katastrophal fühle, dann geht es mir immer noch tausendmal besser als vor 3 Jahren in einem besten Hoch. Das ist der Punkt. Also die Tiefs kommen immer wieder, leider. Aber ich kann damit umgehen, ich kann trotzdem Konzerte spielen. Es fühlt sich natürlich schrecklich an, also muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht, ich mache es dann natürlich nicht so gern, aber ich weiß auch natürlich, wie ich es vermeiden kann. Und es passiert immer weniger. Und eben selbst wenn es passiert, ich habe teilweise sehr große Konzerte oder sehr große Livestream-Sachen gespielt, wo es mir katastrophal ging und es kein Mensch bemerkt hat. Da bin ich sehr froh. Aber jetzt hauptsächlich auch viel gemacht, wo es eben nicht gut ging.
Also insofern müssen Veranstalter auch keine Sorgen haben, dich zu buchen. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, wo man denkt, oh, darf man das in die Öffentlichkeit
bringen? Genau.
Darf man das sagen?
Ich habe das lange nicht gesagt. Ich habe das ganz lange, als es wirklich noch so war, dass ich mir wirklich unsicher war. Mhm. Ich meine, jetzt weiß ich, wenn ich ein wichtiges Konzert habe, ich werde Musik machen, egal was passiert. Und ich werde was kreieren, ich werde ein Erlebnis kreieren. Und das wird bis jetzt, zumindest in letzter Zeit, war es immer so, dass es sowohl eine Freude für mich, als auch für die anderen Musiker, als auch fürs Publikum war. Und ich beabsichtige, das so weiterzuführen. Aber ja klar, ich habe lange nicht drüber geredet. Ganz einfach aus dem Grund, ja. Aus mehreren Gründen. Also zum einen natürlich, weil ich Angst hatte, dass die Veranstalter dann noch scheuer werden, als sie schon sind wegen dem Kontrabass. Aber zum anderen gibt es ja auch diesen ganzen Branding-Bereich. Und ich war früher so eine Naturbegabung. Also ich habe Bass einfach unglaublich schnell gelernt. Ich habe einfach zufällig, also Begabung, Naturbegabung, sage ich einfach, ich habe einfach zufällig das Richtige gemacht, ohne genau zu wissen. Ich hab einfach gedacht, die anderen sind vielleicht faul oder was weiß ich. Ich habe einfach halt geübt und es ist einfach sehr schnell sehr viel besser geworden.
Vielleicht mal ganz kurz einhaken, das habe ich nämlich gelesen. Du hast mit 5 angefangen Cello zu spielen, du hast mit 10 hast du gewechselt zum Kontrabass und mit 12 warst du dann schon auf der Musikuniversität in Wien. Ja, das deutete darauf hin, da muss eine Naturbegabung gewesen sein.
Genau, das hat einfach so funktioniert. Also ich rede jetzt auch drüber wie über einen anderen Menschen. Also ich habe mit dem Dominik von damals sehr wenig zu tun. Außer, dass es halt ich war irgendwie. aber tatsächlich ist ein anderer Mensch. Und ganz anderer Zugang zum Leben und zur Musik und zum Bassspielen. Ja, es ist einfach gekommen, es hat einfach funktioniert. Es ist ja schön, aber ich bewundere es. Ich kenne Leute, denen das so geht. Und ja, das war ein Geschenk, aber das war dann halt weg.
Also eine Dystonie kommt da oft auch vom falschen Üben. Ne?
Dass man vom falschen, vom Übertrieben. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, was den Anstoß. Ich glaube, ich habe mehrere Ideen. Es ist zum einen das, was ich jetzt gelernt habe, man muss seinem, aber es ist letztendlich das Gleiche für Menschen. Aber in der Musik ist es nochmal extremer. Also ich muss meinem innersten Ohr, mir selbst, dem, was ich gut finde, treu sein. Wenn ich was mache, was ich nicht gut finde, auf Dauer wird mich das kaputt machen. Das habe ich damals immer wieder gemacht. Aus verschiedenen Gründen leider. Und auch für mich ist es, wahrscheinlich, ich komme ja ursprünglich, also das, was mich unwiderruflich am meisten musikalisch geprägt hat, war wahrscheinlich der Gesang. Ich war 5 Jahre bei den Wiener Sängerknaben. Da geht man ja komplett instinktiv ran. Man hat überhaupt gar keine Ahnung als Kind, was man da so macht. Man singt mit den besten Leuten der Welt, in den größten Sälen der Welt. Und man denkt eigentlich, ja, jetzt freue ich mich wieder, wenn ich Gameboy spielen kann. Ja, also so war das. Aber trotzdem instinktiv formt das einen. Und ich glaube, das war der Grund. Ich glaube einfach dadurch, die machen das auch ganz geschickt dort in der Ausbildung. Da hat man automatisch einen Geschmack entwickelt, der natürlich schon sehr ausgeprägt war. Und dem hätte ich mir bewusst sein müssen, weil ich bin dann irgendwann gegen diesen Geschmack halt, wie das, weil ich was so Bass spielt man halt so oder so. Und das war nicht ich. Und dann aber auch, als ich sind so kleine Probleme sind gekommen. Und was ich gemacht habe dann ist, ich habe 12 Stunden am Tag geübt. Kein Witz, also pure Spielzeit vom Bass. Ich habe nur geschlafen, gegessen und geübt. Mehr habe ich nicht gemacht. 12 Stunden am Tag. Und dann ist es noch schlimmer geworden natürlich. Also zuerst, der Anzünder war, dass ich, glaube ich, mir selbst nicht treu war. Meinem musikalischen, tonlichen Ideal. Und dann kam eben das richtig viel Üben. Ich habe gedacht, weil dann löse ich es. Also ich bin so ein Mensch, ich würde es wahrscheinlich, jetzt würde ich es nicht mehr machen. Jetzt habe ich eine fantastische Beziehung, in die ich gerne Zeit investiere. Aber ich bin so ein Mensch, der arbeitet viel. Und wenn es was bringen würde, wenn es 12 Stunden bringen würde, vielleicht würde ich es immer noch machen. Also zumindest bis vor ein paar Jahren hätte ich es dann immer noch gemacht. Aber es bringt halt nichts. Es macht nur alles kaputt. Und das war der Grund, natürlich, warum es dann so abgedriftet ist in katastrophalen Bereich. Und das war eine ganz schwierige Zeit, weil für mich war Musik, beziehungsweise Bass, Kontrabass und alles, was damit zusammenhängt, sei es Karriere oder einfach eben das Musizieren, war das Wichtigste, das einzig Wichtige fast sogar. Das ist natürlich auch ein großer Fehler.
Ja, wenn man dann so vor der großen Leere steht oder plötzlich das Panik da ist, man kann nicht mehr Musik machen und was kommt dann?
Was kommt dann? Ja, vor allem das ist natürlich auch, das ist auch klar, das ist so ein großer Fehler, dass man sagt, dass man seine gesamte Priorität auf diese eine Sache schmeißt. Das ist ein Riesenfehler, damit wird man auch nie glücklich. Selbst wenn, gibt es ja das tolle Buch von Patrick Süskind, Das Parfüm. Da sieht man das, da gibt es ja einen, der hat das eine Ziel, das perfekte Parfüm kreieren, wofür er sogar Massenmord begeht, ja, damit er das erreicht. Und dann hat er es erreicht. Ja, da gibt es ja die Szene, er tut nur einen Tropfen auf ein Tuch, schmeißt das in die Menge, die ihn hinrichten will, vor dem Vater einer Frau, die er umgebracht hat, der ihn dann als Messias anpreist und eine Massenorgie entsteht. Ja, also er hat sein höchstes Ziel erreicht und dann fällt ihm ein, dass er zum Beispiel, dass er die eine Frau, die erste, die er umgebracht hat, eigentlich hätte er die nicht umbringen sollen, eigentlich hätte er eigentlich was anderes von ihr gewollt, eine Beziehung, eine Liebesbeziehung. Und dann erkennt er, er wird sowas nie haben können jetzt. Und dann gießt er das Parfüm über sich und wird aufgefressen, also bringt sich selber um. Und das zeigt es. Selbst, also ich nenne, für mich sind das so die mentalen Säulen. Man braucht ein paar im Leben. ein paar, auf die man sich stützen kann. Und wenn man sich nur auf eine stützt, im Normalfall sowas, bei mir zerbricht die dann. Bei ihm erreicht er das höchste Ziel auf dieser Welt. In echt wird es nie so funktionieren. In echt, wenn man sich nur auf eine Sache, und es ist nicht nur, dass man sich nur auf eine Sache konzentriert, sondern dass man jeglichen Wert des Lebens auf diese eine Sache setzt. Und in echt wird die Sache einfach zusammenbrechen dann so. So ist es natürlich. Aber das ist ein interessantes Experiment. Selbst wenn man das erreichen würde, ist man dann trotzdem nicht glücklich, weil es reicht nicht. Man braucht andere Sachen. Man braucht, sag mal, eine gute Beziehung zur Familie oder eine eben vielleicht mal eine Familie selber machen oder Freunde, richtig gute Freundschaften, ein paar, müssen ja nicht viele sein, oder Hobbys, andere Sachen, die einem wirklich was bedeuten und so, da kann man doch schon sich einiges aufbauen. Es muss ja nicht nur die Karriere oder der Job oder die Berufung oder was weiß ich, sowas sein oder die Kunst, auch wenn die Kunst was Tolles ist, dass das uns alle überdauern wird, aber ja, das war der große Fehler natürlich, dass ich da, für mich gab es nur das eine und das hat mich zerstört natürlich dann letzten Endes.
Ja, aber es ist toll zu hören, dass man sowas überwinden kann und dass das dann...
Deswegen spreche ich jetzt auch drüber mittlerweile und verdammt oft kriege ich nachher Rückmeldungen, direkt von den Leuten, mit denen ich spreche, du kannst mir sagen, wo du da bist oder welche, wo, was gute Kontakte wären. Ich kenne da wen, der hat Probleme oder ich habe Probleme oder in die Richtung, weil so viele, genau, das wollte ich vorhin noch sagen, da kommen wir nicht zu diesem Branding. Ich war damals der einfach alles kann, so ohne Probleme, ja. Das war das, so wie man mich gesehen hat. Und ich wollte nicht, dass die Leute mich anders sehen. Und viele in der klassischen Szene werden auch so dargestellt. Von der Marke her ist man dieser Perfekte oder diese Perfekte, die einfach alles kann, ja, und die unwiderruflich toll ist, ja, und dann einfach mal zu sagen, nein, bin ich nicht, ich habe was verdammt falsch gemacht und ich habe auch Schwächen und ich bin aber nicht alleine damit, das ist halt der Grund und das ist, weil die meisten Leute eben dann doch sagen, so viele kennen, also das ist, aber man traut sich das nicht zu sagen, weil man denkt dann eben, die Leute wollen einen nicht mehr einladen oder das kommt stößt auf Ohren, die das nicht hören wollen oder so, oder auf einfach keine Akzeptanz, oder man repräsentiert dann nicht mehr diese Marke, die man bis dahin war. Und da gibt es einige, auch bekannte Musiker, die in die Richtung Probleme haben, die nicht drüber reden. Und ich werde natürlich keine Namen sagen, weil ich möchte das auch nicht vorwegnehmen. Aber das ist so eine Sache, weil dieses Branding ist natürlich, man möchte kontinuierlich sein, man möchte durchziehen, was man angefangen hat, und man möchte sich auch oft nicht selbst eingestehen, dass man ein Problem hat. Aber das Gute ist ja, es gibt Spezialisten dafür, einige. Und man kann dran arbeiten und man kann wieder spielen lernen, man kann wieder Freude dran haben und damit leben und das runterschlucken. Das habe ich auch gemacht eben jahrelang und das war eine Katastrophe. Also deswegen, mittlerweile spreche ich gerne offen drüber, mit der Hoffnung, dass vielleicht dann der ein oder andere oder die ein oder andere das hört und dann vielleicht selber merkt, oh, das
geht könnte... Geht nicht nur ihr so, ne? Es gibt eine Menge, denen, die dieses Problem haben und man kommt da wieder raus.
Ja, für mich war tatsächlich, also ich bin da enorm dankbar, Anne-Sophie Mutter. Also ich habe mit ihr nämlich mal ein längeres Gespräch damals drüber gehabt, mir erzählt von meinen Problemen und sie hat mich dann zuerst zu Physiotherapeuten, Chiropraktikern oder so Sportärzten. Ich war eine Zeit lang beim Dr. Müller-Wohlfahrt. Ja. Das war unglaublich. Der hat mir dann immer so 30, 40 Spritzen in die Hals-Nacken-Gegend reingejagt. Für einen Menschen mit Spritzenphobie war das natürlich ganz toll. Also wirklich direkt in den Hals rein und so. Aber natürlich, der weiß, was er tut. Aber es war eine Symptombehandlung, keine Ursachenbehandlung natürlich. Ja. Und dann hat mir Frau Mutter einen Artikel geschickt über Musikerkrankheiten. Ich habe gesagt, ach, ist nett von ihr, aber schau mal. Ich habe damals gedacht, ich bin einfach verrückt. Ich habe damals gedacht, mein Körper ist einfach, einfach, darf man Scheiße sagen hier?
Darf man.
Ich habe gedacht, mein Körper ist einfach Scheiße im Vergleich zu normalen Menschen. Aber da habe ich dann gelesen von neurologischen Erkrankungen und von der fokalen Dystonie. Und da habe ich mir gedacht, Moment, das hört sich ja endlich mal nach etwas an, das könnte auf mich zutreffen. Und zum Glück war ich nicht an dem Punkt einer voll ausgeprägten Dystonie, weil da ist es dann oft so, dass die Leute einfach nicht mehr... Also ich war kurz davor, also mir wurde gesagt dann, du mach noch so weiter ein, zwei Monate und dann ist vorbei. Dann bist du da und dann kann es sein, dass du nie wieder zurückkommst. Ja. Glücklich ist wirklich, aber auf den letzten Draht sozusagen... gerade noch das mitgekriegt und dann, also hätte sie mir den Artikel nicht geschickt. Ich weiß nicht, was. Ich habe mir damals gesagt, so, wenn du bis zum Sommer nicht eine Perspektive siehst, dann hörst du auf. Also dann, ich hatte schon Ideen, was ich sonst machen würde. Dann studiere ich was anderes und sage alle Konzerte ab und das war's mit der Musik.
Das Schlimme ist, dass das Wissen darüber immer noch nicht weit verbreitet ist. Vor allem unter Lehrern, ne? Unter Professoren nicht.
Das ist mein Lehrer war auch komplett überfordert. Ja. Er hatte keine Ahnung, was da los ist. Also er hat es versucht zu verstehen, aber er konnte es nicht verstehen.
Ja, das hat mir auch der Andreas Eggersberger, mit dem habe ich meine Geschichte fürs Vorneforum gemacht, ich weiß nicht, vor 2 Jahren, 3 Jahren. Der hatte mir das auch erzählt, dass also jahrelang plötzlich tauchten diese Probleme auf als Pianist. Und die Lehrer haben gesagt, ja, du musst halt stärker üben, du musst weiter üben.
Ja, genau.
Du musst, also es ging im Grunde in völlig falsche Richtung.
Genau.
Und es ging bei ihm über Jahre hinweg und immer wieder Probleme und immer wieder haben die Lehrer gesagt, ja, du musst mehr üben, du musst dich da stärker konzentrieren und sowas. Also immer der falsche Rat im Grunde genommen.
Ganz
bis er selbst irgendwo per Zufall dann was gefunden hat und gedacht hat, das könnte das sein, was ich habe. Und sich da selbst eigentlich rausgezogen hat.
Ja.
Und eigentlich so darf es nicht sein, ne?
Darf es überhaupt nicht. Das ist vor allen Dingen, es ist so... Gibt so eine Statistik, die besagt, um die 2% der Berufsmusiker haben Probleme in die Richtung zu kämpfen. Ich sage, das ist nicht mal ansatzweise die wahre Nummer. Mhm. Also ich sage mal, Leute, die eine volle Dystonie haben, okay, vielleicht da, aber Leute, die Probleme in diese Richtung haben. Aber es reicht einfach nicht im optimalen Bereich vom motorischen Spektrum zu sein. Das kann ja jeder, jeder kann Fortschritte, also fast jeder kann in einem optimalen Bereich sein. Und die Gefahr ist natürlich immer da, dann, weil wir sind ja mit diesem Perfektionsdrang, es muss alles immer 100% im Perfekt sein, dass man da abdriftet, wenn man schon vielleicht von Natur gegeben nicht im optimalen Bereich vom motorischen Spektrum ist und dann einen übertriebenen Perfektionswahn bekommt oder eingetrichtert bekommt, oft eben von Lehrern. Obwohl das, ich musste sagen, da hatte ich Glück. Ich hatte jetzt einen fantastischen Lehrer. Er hat sein Bestes gegeben, um mich da irgendwie durchzubringen. Er hat es natürlich nicht verstanden, aber er war unglaublich tolerant und hilfreich dabei, Dorin Mark in Nürnberg. Aber ja, dieser Perfektionswahn bei vielen, der ist dann eben genau, oder bei mir, der war in mir, der Perfektionsdrang. Das ist dann natürlich der ausschlaggebende Grund, was dann einen ganz, ganz weit abdriftet.
Ja, man muss eine Mischung finden. Ich meine, Ehrgeiz muss man haben und wahrscheinlich starken Ehrgeiz, ansonsten schafft man das nicht.
Was ich gelernt habe, es geht immer darum, was für Ideale setzt man sich, was für Gedankengänge verfolgt man. Das ist alles Kopfsache. Es ist komplett alles Kopfsache. Das entscheidet alles. Ja, fast sogar, wirklich fast, was für Ideale setze ich mir? Das ist fast das Wichtigste. Weil Perfektion ist ja auch so was Falsches. Also es ist, nichts ist perfekt. Und perfekt ist ja auch steril. Perfekt wäre ja ein Zustand. Und es wäre ja eine Katastrophe für Musik. Das geht, ich glaube, das geht ja gar nicht. Das ist ja auch so subjektiv. Das ist ja eben komplett unmöglich.
Naja, trotzdem diese Illusion zu verfolgen, dass man alle Schwierigkeiten hinter sich lässt. Dass es wirkt, als sei es spielerisch leicht und so.
Ja, aber das ist ja was ganz anderes. Das ist ja nicht Perfektion.
Das ist nicht Perfektion.
Das ist was, spielerisch ist toll, ist ein tolles Wort. Man spielt ja auch ein Instrument. Ich prügel nicht Kontrabass, ich kämpfe nicht Kontrabass, ich spiele Kontrabass.
Aber dass man da hinkommt, ist das ja eine enorme Arbeit und eine enorme...
Ja, aber wenn man eben etwas Spielerisches anstrebt oder etwas Emotionales in der Musik anstrebt, das hängt ja alles zusammen. Die Motorik folgt dann meistens. Das ist bei jedem so. Und das ist eben was, warum ich vorhin über Unterrichten gesprochen habe. Das ist ja das, was mich dann so glücklich macht beim Unterrichten. Also ich habe begonnen 2018, habe ich meinen ersten Meisterkurs gegeben. Und da habe ich gemerkt, dass diese Konzepte, dass sie da voll greifen. Also was ich da gelernt habe, auch bei Leuten, die überhaupt keine Probleme in Richtung Dystonie haben, diese Art zu denken, die ich gelernt habe oder immer noch lerne weiterhin. Ich mache weiterhin viele Fehler und lerne weiterhin viel. Aber was ich dadurch mehr aufbauen konnte, das ist halt fürs Unterrichten ist halt super, super praktisch. Und halt, wenn ich dann Leuten, die vielleicht in eine negative Richtung sich bewegen oder lange bewegt haben, oder solche, die einfach nur weiter in eine positive Richtung streben möchten. Wenn ich solchen Leuten weiterhelfen kann, in eine gute Richtung zu gehen, eine positive Perspektive für die Zukunft zu haben, sich auf was freuen zu können, das ist für mich halt unglaublich schön. Also bis jetzt mache ich das im privaten Rahmen. Oft kommen Studenten zu mir, die mit ihrem Professor nicht so glücklich sind oder einfach immer ein bisschen extra Input möchten. Und dann arbeite ich mit denen oft über längere Zeiträume. Oder halt, was ich auch oft mache, ist eben, ich gebe Meisterkurse im Sommer natürlich immer ganz viel. Das ist bis jetzt, irgendwann möchte ich auch sicher an Institutionen unterrichten, aber das muss ja nicht, also da hat man ja auch Zeit, ich bin ja noch jung. Aber das wäre irgendwann natürlich auch ein Ziel auf jeden Fall, weil das ist für mich fast noch ein schöneres Gefühl als das Konzertieren eigentlich.
Du hast vorhin den Patrick Süskind erwähnt und das Parfum, vielleicht nur als letzten Punkt, irgendwie, da hat man auch den Kontrabass geschrieben. Stück. Das ist ewig her, dass ich das mal gehört habe. Früher wurde es ja sehr oft gespielt und ich habe das Gefühl...
Das war das meist aufgeführte Theaterwerk für ein Jahrzehnt in Deutschland. Also, du brauchst nur einen Menschen und einen Kontrabass. Ja. Mehr brauchst du ja nicht. Ja.
Das ist irgendwie verschwunden. Ich habe nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber es ist ja, so hatte ich mich erinnere, ein Orchesterbassist, der auch so unter seinem Instrument leidet und unter seinem Dasein da hinten im Orchester irgendwo, der da vor sich hingrummelt.
Nicht wirklich. wirklich. Also es, er beginnt, es ist ja, muss man an der Stelle, muss ich kurz sagen, den gab es echt. Das geht um einen Bassisten, den es wirklich gab in der Bayerischen Staatsoper oder Bayerischen Staatsorchester, der mit Süskind zusammengearbeitet hat dran. Also den gab es wirklich. Und dieser Fuss, deswegen die Anekdoten sind ja toll. Er beginnt ja ganz begeistert davon, wie sie im Kontrabass oft so zu 10 oder 12 über den Dirigenten hinwegspielen, ohne dass der es merkt und wie toll das ist und so weiter. Und dann haut er seinen Frust raus, wie er nicht den Erfolg in der Frauenwelt hat, den er gerne hätte oder generell hat. Eigentlich ist er mit seinem Leben frustriert. Und er schiebt es natürlich zuerst die ganze Zeit auf den Kontrabass. Das ist immer der Bass schuld. Aber am Schluss kommt so eine Szene, wo er sich bewusst wird, eigentlich ist es er. Mhm. Eigentlich ist es er dann schuld, dass sein Leben nicht so ist, wie er es gerne hätte.
Aber kommt dir manches bekannt vor, sagen wir vielleicht diese vorgeschobenen Beispiele, dieses Hader mit dem Kontrabass? Fluchst du auch manchmal und denkst, warum hast du dir nicht die Geige oder die Bratsche ausgesucht, die doch wesentlich kleiner und handlicher ist? Und
also beim Reisen ist natürlich blöd, das gestehe ich ein, aber auf der Bühne ist einfach, beim Spiel ist einfach ein cooles Gefühl, du hast da wirklich was. Mhm. Ich meine, es hat wirklich viele Gründe. Zum einen, eben, du hast wirklich was in der Hand. Das ist ein tolles Gefühl, das ist so ein, also ich liebe das. Den physischen Akt des Bassspielens. Zum anderen liebe ich den Sound. Das ist etwas, das habe ich durchs Cello-Spielen eigentlich erst wirklich wieder lieben gelernt. Als ich wieder Cello begonnen habe zu spielen, war ich, glaube ich, 18, 19, sowas. Weil ich habe immer die Cellisten beneidet. Du kannst so diesen super forcierten, klaren Ton auch noch auf der tiefsten Seite, kannst noch schneller, kannst einfach noch brillanter spielen als am Bass. Und ich habe mir gedacht, scheiße, das ist ja, warum spiele ich dann überhaupt Bass? Und dann habe ich im Cello gespielt und dann habe ich auch gemerkt, diese Tonfülle, diesen warmen, weichen Ton, der geht nicht so raus wie ein Strahl, das ist eine Wolke. Eine Wolke, die einen umgibt. Das ist so ein Klanguniversum irgendwie. Mhm. Und so eine Seele in jedem einzelnen Ton, das ist etwas, das hat der Bass auf eine Art und Weise wie kein anderes Streichinstrument. Das mag ich auch sehr. Und halt eben, ja, warum Geige wie alle anderen? Das ist doch, ist doch fad. Also ich meine, nee, ist nichts gegen Geiger. Man kann voll Geige spielen, es ist fantastisch, aber eben, ich bin ein Mensch, der gerne Sachen mag, die neu sind, die es noch nicht schon 10.000 Mal so gab.
Mhm. Eine letzte Frage. Wenn du mal irgendwo in so einem, wenn dich doch mal der Blues überkommt und du mal in so einem Tief bist und du brauchst irgendwie neuen Lebensmut und Schwung und Energie und Power, gibt es auch eine Musik zu spielen oder zu hören, wo du weißt, dann geht es dir wieder gut?
Also wenn es mir wirklich schlecht geht, geht es mir schlecht. Da kann man nichts machen. Aber Musik, ja, ich höre Musik eigentlich in allen möglichen Richtungen, je nach Situation. Also im Fitnessstudio höre ich gern Rammstein zum Beispiel. Das war genial. Ich war jetzt beim BR Sweet Spot eingeladen und die haben die Sendung mit Rammstein dann begonnen. Also ich hatte vorab ein Gespräch mit der Redaktion und ich habe das so erwähnt und ich habe nicht gedacht, dass die haben das echt gemacht. Das fand ich toll. Aber auch sonst, ich meine, Queen finde ich schon toll. Queen, ich glaube, von nicht-klassischer Musik gibt's nichts, das mich so sehr mitreißt wie Queen. Aber es ist alles möglich. Ich mag dann auch Bilderbuch, der österreichische Band zum Beispiel. Finde ich ganz fantastisch. Mhm. Ganz, ganz fantastisch. Also ich finde Elvis toll auch. Ja. Ich finde Falco auch ziemlich cool. Also,
aber Power gibt ja eher Rockmusik.
Es kommt drauf an. Also Power, Rammstein gibt es schon. Also ich meine, das für mich muss Musik bewegen. Ja. Und Rammstein bewegt. Also man kann es nicht mögen, das kann ich verstehen. Das kann ich absolut verstehen, aber ich meine, es klingt dann einfach echt fett. Also, aber sonst auch Jazz. Jazz höre ich gern. Chet Baker. Chet Baker ist so einer. Also, das ist schon was. Ja, aber ich meine, was mir halt auch hilft, ist natürlich, dass ich jetzt wirklich auch Priorität lege auf andere Bereiche des Lebens. Also, ich mache sehr viel Sport. Ich trainiere regelmäßig. Wenn ich jetzt nicht reise, gehe ich jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio, mache Kraftsport. Und wenn ich reise, mache ich jeden Abend Eigenkörpergewichtübungen. Jeden Abend, egal wie spät, egal wie besoffen, das wird gemacht. Auch wenn ich, also das war neulich, habe ich in der Elbphilharmonie gespielt in Hamburg. Und das war, wo der Bahnstreik war, zu der Zeit. Und ich musste um 3 in der Früh einen Zug nehmen, weil das war der letzte, der ging. Und danach ging nichts mehr den ganzen Tag. Und dann war ich halt so um 1:30 in den nach dem Feiern, nach dem Konzert halt, in der Wohnung und dachte, okay, jetzt wird halt noch trainiert. Und dann habe ich gepackt und bin zum Bahnhof. Wow. Das ist so ein Ritual, das ist auch ein bisschen diese innere Disziplin. Das ist eine feste Säule meines Lebens geworden, die möchte ich nicht anbrechen. Ich breche sie eh an, wenn ich reise und nicht ins Fitnessstudio gehen kann. Natürlich kann man mit eigenem Körpergewicht nicht das erreichen. Das macht auch nicht den Spaß wie im Fitnessstudio, das ist klar. Aber es wird was gemacht. Das ist das Wichtigste. Oder dann eben habe ich eine fantastische Beziehung, muss ich sagen. Das ist unglaublich wichtig für mich, das hilft mir sehr. Ich habe ein paar fantastische Freunde, eine nette Familie und so. Also ich weiß nicht, ich bin... In der Sicht habe ich mich sehr verändert. Musste ich mich sehr verändern. Und das ist das, was mich dann dadurch bringt. Das ist so wie, das ist einfach, man hat eine gewisse Standardlebensqualität, würde ich sagen. Und dann sage ich mal, eine gute Beziehung bringt die aufwärts. Eine gute Ernährung und regelmäßiger Sport bringt das nochmal aufwärts. Und wenn man dann runterfällt, dann hat man ein gewisses Level, das einen catcht. Da kann man nicht mehr runter unter das. Und das ist so ein Fundament. Es ist genau, es ist eigentlich ein Fundament. Ja. Ein Fundament des Lebens. Das habe ich mir aufgebaut. Das hilft. Musik letzten Endes ist ein Ausdruck von Emotionen. Und wenn ich deprimiert bin, dann höre ich mir Chet Baker an oder was. Und dann mariniere ich drin in der Emotion.
Durch Leiden wieder in die Sonne.
Genau.
Ja, dann wünsche ich dir zum Abschluss noch ein gutes Händchen bei der Auswahl neuer Projekte, dass da spannende, gute, interessante Sachen noch rauskommen.
Ja, ich hoffe. Also es sind gerade ein paar Sachen, ein paar Ideen da und ein paar Sachen in Planung, wenn die so funktionieren. Es werden ein paar, ich mache einfach so viele Projekte, dass ein paar funktionieren müssen.
Sehr gut. Wir sind gespannt. Vielen Dank fürs Gespräch,
Dr. Wagner. Gerne, sehr gerne.
Und vielen Dank fürs Zuhören.